zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische wählt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.
Hi, ich bin David Bosbach und begrüße euch zu unserer neuen Podcast-Reihe. Eine Podcast-Reihe, bei der wir euch die Bundestagskandidaten aus dem Bergischen näher vorstellen. Es geht hier ums Persönliche und ums Politische und das Ganze heute mit Herrn Christian Lindner von der FDP. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Lindner, vielleicht können Sie sich einmal so kurz und knackig vorstellen für all die Leute, die Sie jetzt vielleicht nicht kennen. Wer sind Sie, Alter, Herkunft und was machen Sie gerade so politisch?
Ich bin Christian Lindner, ich bin in Wermelskirchen aufgewachsen, aber jetzt noch Familie und Freunde im Rheinisch-Bergischen Kreis, wo ich auch seit vielen Jahren für die Bürgerinnen und Bürger politisch tätig bin. Gegenwärtig bin ich Bundestagsabgeordneter und in einer früheren beruflichen Tätigkeit habe ich mich mal um die deutschen Staatsfinanzen gekümmert. Außerdem bin ich 45 Jahre alt, werdender Vater. Mhm. Und ein freiheitsliebender, lebenslustiger Mensch.
Na, alles klar. Haben wir schon mal so einen kleinen Einblick bekommen. Aber um so richtig warm zu werden, würde ich vorschlagen, starten wir mit einer Runde Entweder-Oder. Ich denke, die Regeln kennen Sie. Ja. Sie kriegen zwei Antwortmöglichkeiten und das, was eher auf Sie zutrifft, das ist Ihre Antwort. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Bergische Waffel oder doch die Currywurst?
Warum oder? Aber dann Currywurst.
FC Köln oder Bayer Leverkusen?
BVB.
Falsche Antwort für unsere Hörer, aber ja.
Tut mir leid, aber ich bin im Sport ein Schwarz-Gelber. In der Politik manchmal auch.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Ordnung.
Eher Sport schauen oder doch den Sport selber machen?
Selber machen.
Reden halten oder doch lieber zuhören?
Herr Bosbach, das eine bedingt das andere. Man kann nämlich nur dann eine gute Rede halten, wenn man schon mal anderen zugehört hat. Und insofern, da würde ich jetzt einmal den Joker ziehen und sagen, also man muss schon zuhören, damit man auch selber guten Text hat.
Okay, spannende Frage jetzt für Sie, gerade vor allem in der Situation, Koalition mit Lieblingspartner oder die Opposition mit Haltung?
Ich glaube, das Land braucht eine Richtungsentscheidung und das, was politisch inhaltlich getan werden muss bei der Wirtschaft, bei der Einwanderung, bei Energie und Klima, kann eigentlich nur in einer schwarz-gelben Koalition geleistet werden. Und deshalb mache ich ja keine Koalitionsaussage. Aber ich glaube, das Land braucht jetzt eine Veränderung. Das weiter so wäre gefährlich.
Mhm. Straßenbau oder Fahrradwege?
Auch auf Straßen können Fahrräder fahren.
Kirmes oder doch die Kneipentour mit den Kumpels?
Kirmes, traditionell in Wermelskirchen.
Ja, also sind Sie wirklich dann noch regelmäßig auch in Wermelskirchen auf der Kirmes unterwegs in der Heimat?
Ja, das ist ja ein Traditionsereignis. Da trifft man dann frühere Mitschülerinnen und Mitschüler, Family. Und irgendwie habe ich das Gefühl, zur Kirmes kommt irgendwie ganz Wermelskirchen zurück nach Hause. Und ist eine schöne Tradition.
Tempolimit ja oder nein?
Nein, brauchen wir nicht.
Okay. Anzug oder doch Jeans?
Gerade Jeans.
Und sonst so eher doch lieber Anzug?
Arbeitskleidung, Anzug.
Okay, also für Sie wirklich Arbeitskleidung ist der Anzug und zu Hause doch lieber die Jogginghose bequem auf dem Sofa.
Die Jeans, ja.
Jeans. Spontan und durchgeplant?
Spontan.
Okay.
Also privat spontan, weil mein Leben ist so komplett durchgeplant, mein berufliches Leben. Im Viertelstundentakt, also als ich Minister war, wirklich im Viertelstundentakt von morgens ganz früh bis abends. Jetzt ist es auch noch dicht geplant. Ich würde sagen, im Halbstundentakt wechseln jetzt die Termine als Parteivorsitzender. Und umso weniger gerne mache ich dann auch noch privat so fixe, enge Planungskorsette, sondern erlaubt da mal Spontanität oder auch einfach, dass nichts anliegt.
Alles klar. Okay. Kurz und knackig war das halbwegs. Die erste Hürde geschafft, würde ich sagen. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Wir schauen mal, wie Sie ticken, was Sie für politische Ziele haben. Pro Antwort höchstens 1,30, so als Orientierung, ja? Mhm. Wenn ich bei Ihnen in die Küche, in die Chaos-Schublade gucken würde, was würde ich finden und wie würde das Ihren Wahlkampf symbolisieren?
Sie würden in der Chaos-Schublade bei uns finden alle möglichen Werkzeuge und Tools, Feuerzeug, Kugelschreiber und so weiter. Und wie beschreibt das den Wahlkampf? Also ich glaube, dass wir zum einen ein vielfältiges Land sind. Da brauchen wir viele unterschiedliche Werkzeuge, damit wir allen Menschen gerecht werden können. Ich bin kein Freund von so One-Size-Fits-All-Lösungen, sondern viel Individualität. Und zum anderen brauchen wir relativ viel Werkzeug, um auch unser Land zu reparieren. Denn unsere Wirtschaft, unser deutsches Geschäftsmodell ist massiv beschädigt. Leute haben wieder Angst um ihre Jobs. Der Lebensstandard sinkt. Infrastruktur ist auch nicht so, wie sie sein sollte. Und deshalb, ja, wir brauchen jetzt eine Schublade, die wir aufmachen, wo wir die ganzen guten alten Werkzeuge rausholen, mit denen man ein Land wieder flott macht. Diese Werkzeuge heißen in der Politik Vertrauen auf Eigenverantwortung, auf Leistungsbereitschaft, auf Erfindungsreichtum, geringere Steuerlasten, weniger Bürokratie, mehr Rationalität und Realismus bei Klima- und Energiepolitik. Das wären so die Tools aus der Chaos-Schublade der Politik, wenn ich Ihr Wort aufnehmen darf.
Also eine gut vollgepackte Schublade, so klingt zumindest. Vielleicht erzählen Sie uns mal was von Ihrem Hobby oder einer Leidenschaft, die so niemand wirklich mit Ihnen in Verbindung bringen würde.
Bin ich unsicher, ob nicht schon ziemlich viel über mich geschrieben und spekuliert worden ist.
Aber ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das, ja, das ist schwierig, irgendwas
nicht zu finden. Ja, aber eine vielleicht. Sache kennt man vielleicht nicht, nämlich, dass ich begeisterter Ahnenforscher bin. Ich habe während der Corona-Pandemie die Ahnen meiner Familie und die meiner Frau erforscht. Wo kommen wir eigentlich her? Denn meine Familie kommt zwar aus Wermelskirchen, da bin ich auch geboren und aufgewachsen, aber von meiner väterlichen Seite, die Familie kommt aus Niederschlesien. Die sind also nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben worden, sind also keine Urbergischen. Und die Seite meiner Mutter, die sind zwar etwas länger im Bergischen, Wuppertal allerdings gewesen, Solingen, kommen ursprünglich aber auch aus Hessen. Und ich habe sogar einen in Polen geborenen Urgroßvater, der 1919 ins Rheinland kam. So, also Ahnenforschung, das ist so ein Hobby.
Ahnenforschung, das wäre, glaube ich, so das Letzte, was man wahrscheinlich denken würde.
Aber ja, naja. Ja. Das war, habe ich während der Corona-Pandemie aufgenommen. Da hatte man ja irgendwie mehr Zeit.
Ja, mehr Zeit,
und
ja.
Dann habe ich das begonnen. Bin relativ weit gekommen. Also bis in das 12. Jahrhundert reiche ich in einer Linie zurück.
Nicht schlecht. Das klingt nach ordentlich Recherche auf jeden Fall. Welche Eigenart, jetzt nicht passend zum Thema mit Ahnenforschung, aber das ist vielleicht eine Eigenart, die Ihr Umfeld so ein bisschen an Ihnen nervt. Was würden Sie sagen?
Meine Unpünktlichkeit.
Die Unpünktlichkeit.
Stichwort okay. Kalender ist sehr voll. Und dann kommt es zu oft vor, dass bei einer Verabredung auf eine Pizza Freunde dann doch mal 20 Minuten warten, bis ich eintreffe. Und das versuche ich zu überwinden.
Was ist denn Ihre liebste Kindheitserinnerung, die Sie haben, wenn Sie so ein bisschen kramen, zurückgucken?
Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich bin jetzt nicht in dem Sinne privilegiert aufgewachsen, dass ich irgendwie Privatschule, Elite-Uni und Auslandsaufenthalt gehabt hätte. Aber ich habe zwei wichtige Dinge mitbekommen aus meiner Familie. Zum einen so eine absolute Geborgenheit, Liebe. Du kannst machen, was du willst, auch wenn du mal hinfällst, scheiterst. Wir lieben dich trotzdem. Und einen ganz positiven Leistungsbegriff, den habe ich bekommen. Und das trägt mich so durchs Leben. Und wenn Sie jetzt so ein konkretes Ereignis hören wollen,
ja, gerne.
Dann vielleicht in meiner frühesten Kindheit in Wermelskirchen, dass neben dem Haus meiner Großeltern eine Pferdewiese war. Und da graste immer ein Pferd. Und also mit jüngsten Jahren habe ich den Sascha, so hieß das Tier, dann immer gefüttert. Und mein erster Berufswunsch so mit 4 war dementsprechend auch Bauer.
Okay, kommen wir tatsächlich gleich noch drauf zurück. Lust jetzt sagen schon mit dem Berufswunsch. Können wir einfach direkt damit weitermachen. Was war denn eben das, was Sie früher werden wollten und warum?
Wenn nicht Politiker. Ja, das war mein erster Berufswunsch. Mit 4 war es Bauer. Und später, also zum 18. Geburtstag, habe ich mich ja selbstständig gemacht. Genau. Seitdem bestreite ich meinen Lebensunterhalt selbst. Und Politiker als Berufswunsch hatte ich so eigentlich gar nicht. Ich hatte immer so die Idee, ich will mal auch Mitglied eines Parlamentes sein. Dass das so früh und dann auch so lange gelungen ist, das war so nie ein Plan.
Okay. Dann die erste große Liebe als abschließende Frage für diese Rubrik.
Ja, hatte ich. Mit der war ich auch 8 Jahre zusammen.
Okay, Namen nennen Sie nicht?
Nee.
Alles gut, okay. In der nächsten Runde geht es auch geht's darum, dass Sie den Satz, den ich sage, quasi beenden. Da ist immer wieder erstaunlich, ja. Wie lang Sätze von manchen Politikern sein können.
Deswegen mit auch, Komma, Semikolon, Doppelpunkt,
das ja. Ist, genau. Die Sätze haben teilweise auch 2 Sätze auf einmal. Naja, also ich fange an. Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Meine Frau zu heiraten.
Der peinlichste Moment meines Lebens war, als ich
völlig unvorbereitet eine Rede halten musste, von der ich nicht wusste, dass es eine Büttenrede ist. Denn nichts ist ernstzunehmender als Humor.
Ein Politiker, der eine Büttenrede unvorbereitet halten muss. Das ist, klingt spannend und super unlustig.
In der Tat. Du kommst in den Saal rein und stellst fest, oh, du hast dich irgendwie auf eine gediegene, politisch sachliche Rede vorbereitet. Aber 20 Minuten eine Pointe an die andere zu hängen, unvorbereitet, das gelingt nur den Großmeistern. Und ja, so war das. Seitdem frage ich immer genauer nach, was ist es eigentlich für eine Veranstaltung?
Ist vielleicht besser in dem Fall. Meine größte Schwäche, die ich niemals zugeben würde, ist?
Ich bin relativ harmoniebedürftig.
Okay. In meinem nächsten Leben werde ich?
Genauso viele Fehler machen wie in diesem, weil dadurch wird man ja klug.
Mein Wahlkampfslogan wäre, wenn ich ehrlich bin?
Derselbe wie jetzt, Doppelpunkt, alles lässt sich ändern.
Ein Politiker sollte niemals
die Unwahrheit sagen.
Das eine Problem, wenn ich alle Probleme lösen könnte, wäre was?
Den Bürokratismus zu überwinden, der wirklich seine Tentakeln inzwischen in jeden Winkel unseres Lebens schlägt, während auf der anderen Seite der Staat bei den großen Aufgaben eigentlich zu wenig Handlungsfähigkeit zeigt.
Alles klar. Jetzt haben wir schon so einen, ich sag mal, persönlichen Einblick in Ihr Leben ein bisschen bekommen. Kommen wir zum ein bisschen politischeren Teil, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich meine, Sie sind viel in Berlin, um Berlin herum unterwegs. Wie viel bergischer Junge steckt noch in Ihnen drin? Was sind die drei wichtigsten Themen aus dem Bergischen, die Sie jetzt speziell eben für das Bergische in den Bundestag einbringen wollen würden?
Zum einen, wir haben ja eine sehr stark mittelständisch geprägte Wirtschaft, auch im rheinisch-bergischen Kreis. Und Energiekosten, Steuerlast, Bürokratie, das sind Themen, die höre ich von jedem Handwerksbetrieb aus Rösrath, die höre ich von den Rollenherstellern in Wermelskirchen. Und die höre ich von großen Handelsorganisationen, die wir ja auch im Kreis haben. Das zweite Thema ist die Infrastruktur. Wir haben auch immer noch im Bergischen Teile, die etwas ländlicher sind und wo die digitale Infrastruktur unvollkommen ist. Auch die Straßeninfrastruktur ist nicht überall so, wie sie sein sollte. Aber insbesondere die digitale Infrastruktur besorgt mich, weil wenn du keinen Zugang hast zu den neuen Märkten, wenn du von zu Hause nicht mit den Möglichkeiten arbeiten kannst, wie das in der Großstadt möglich ist, dann sind damit auch wirtschaftliche Einschränkungen verbunden. Also Infrastruktur. Und das dritte Thema ist Bildung. Schlüsselaufgabe. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist ein starker Bildungsstandort, wenn ich an Berufsschulen denke. Wir haben sogar eine Hochschule, was viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht so vor Augen haben in Bergisch Gladbach. Und hier die Bildungsinfrastruktur zu verbessern, ist ebenfalls eine Schlüsselaufgabe, nicht nur bei uns im Kreis, sondern auch darüber hinaus. Und ich glaube, der Bund muss hier in den nächsten Jahren weiter Verantwortung übernehmen, um die Digitalisierung von Schulen und die Unterstützung der Schulen, wo beispielsweise ein höherer Anteil von Migrantenkindern ist, um die so zu unterstützen, dass individuelle Förderung besser wird.
Ich erinnere noch mal kurz so ein bisschen an die 1,30 für die Antworten, aber lass ich so stehen.
Sie können es ja schneiden.
Genau, ich kann es schneiden.
Schneller abspielen.
Das ist die Frage der Seriosität dann, wenn ich das doppelt so schnell in Mickey Maus Stimme abspielen werde. Das gucke ich dann im Nachhinein beim Schnitt. Sie haben jetzt schon Infrastruktur angesprochen, digitaler aber in erster Linie. Wie sieht es denn aus mit dem ÖPNV? Das ist auch so ein Riesenthema bei uns ja im Bergischen. Was wäre eine Vision für nachhaltige Mobilität, die für alle Pendlerinnen und Pendler funktionieren würde bei uns?
Wir haben ja sehr unterschiedliche Situationen bei uns im Kreis. Wir haben Teile des Kreises, die eng eingebunden sind in den ÖPNV, beispielsweise auch über Bahninfrastruktur verfügen. Und wir haben einen anderen Teil bei uns im Rheinisch-Bergischen Kreis. Da gibt es zum Beispiel keine Bahnlinie. Und da sind die Menschen auf den Bus angewiesen beim ÖPNV. Ich bin von meiner Grundauffassung der Meinung, wir brauchen Wahlfreiheit. Und zur Wahlfreiheit gehört, dass wir keine Politik gegen das Auto machen, sondern dass wir eine Politik für Optionen machen, wie übrigens auch Fahrrad da, wo es sinnvoll ist und genutzt werden kann. Der ÖPNV muss allerdings kostendeckend sein. Mhm. Das hören viele nicht so gerne, aber das muss man leider sagen. Wir subventionieren sehr stark, auch in Bereichen, wo der ÖPNV gegenwärtig nicht ausgelastet ist. Und da können wir smarter werden. Also Stichwort nicht immer ein großer Bus, es kann auch ein kleiner Bus sein. Es gibt auch die Möglichkeit, über Carsharing sehr smart digital zu arbeiten und damit nachhaltig zu werden. Und solche Instrumente brauchen wir mehr.
Alles klar, jetzt haben Sie es doch schon so ein bisschen angerissen. Was muss passieren, dass das Bergische eben zukunftssicher aufgestellt ist? Sind das diese drei, vier Punkte, die Sie jetzt erwähnt haben?
Ja, also ich sehe Infrastruktur, Stärkung der Wirtschaftskraft, Bildung als die Schlüsselaufgaben, die wir haben. Wir haben keine Großunternehmen, sondern also Konzerne, sondern wir haben den Mittelstand und für den sind diese Faktoren besonders wichtig, damit er sich entwickeln kann. Und damit die Leute auch einen Arbeitsplatz finden im Bergischen Land und nicht darauf angewiesen sind, in die Oberzentren zu pendeln.
Das wäre auch quasi eigentlich die nächste Frage. Den größten Nachholbedarf von diesen vier Punkten ist dann, ja, bleiben Sie bei digitaler Infrastruktur oder was würden Sie sagen? Oder ÖPNV?
Ja, weil wir teilweise ja ländlich geprägt sind und auch aufgrund der Topografie gelingt es ja nicht so ohne weiteres dann die digitale Infrastruktur so schnell aufzubauen, wie das der Fall ist. Aber da müssen wir massiv zulegen. Wie gesagt, andere Dinge gibt es auch, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für sag mal, den Wahlkreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, wo ist ein Thema, da sehe ich einen wichtigen und auch mitentscheidenden Punkt.
Alles klar, kommen wir so ein bisschen zur Parteirichtung von Ihnen. Ich meine, es gibt immer, klar, dass man nicht immer komplett übereinstimmt mit dem, was die Partei sagt. 1:1 das Parteiprogramm. Wo ist da so der Punkt, wo Sie so ein bisschen crashen mit Ihrer Partei? Ich meine, es ist natürlich schwierig, jetzt in Ihrer Rolle vor allem, das jetzt zu sagen offen, aber wo ist das Parteiprogramm bei Ihnen noch so ein bisschen, das stimmt nicht überein?
Also, ich kann natürlich mich mit dem Programm der FDP identifizieren, aber wenn Sie jetzt einen Punkt sagen, wo ich ein kleines bisschen manchmal so in eine Spannung gerate. Die FDP ist traditionell als Bürgerrechtspartei auch eine Datenschutzpartei. Aber beim Datenschutz haben wir uns in Deutschland angewöhnt, sehr bürokratisch zu sein. Und das hemmt viele, ist lästig, ist auch für die Einführung von künstlicher Intelligenz ein Problem. Und deshalb wirke ich in meiner Partei darauf hin, dass wir beim Datenschutz pragmatischer werden. Dass wir nicht unter Datenschutz Datensparsamkeit verstehen, also keine Daten zu haben, sondern dass wir unter Datenschutz stärker verstehen, mit Daten sorgfältig umzugehen, sie zu anonymisieren, sodass also die Privatsphäre des einzelnen Menschen weiter geschützt ist, aber wir trotzdem Datenmengen haben, die wir einsetzen können, um zum Beispiel künstliche Intelligenz zu trainieren.
Also ein Abbau von Bürokratie im Datenschutz.
Kurz gesagt, ja.
Wenn Sie sich mit einem Mitkandidaten, mit einer Mitkandidatin jetzt aus dem Bergischen für ein Abendessen treffen müssten, wen würden Sie wählen, mit wem würden Sie gerne mal quatschen und was gibt es zu essen?
Ich würde die Kandidatin Bosbach von der CDU wählen, weil, wie ich ja schon ausgeführt habe, ich der Meinung bin, dass eine schwarz-gelbe Koalition die einzige Option ist, um das weiter so, dass wir seit 2013 im Grunde haben. GroKo, Ampel, wenn jetzt wieder Schwarz-Grün kommt, ist das Ampel-Light, ist das weiter so. Und ich glaube, das ist die einzige Konstellation, die jetzt sinnvoll ist. Darüber würde ich mich mit ihr austauschen. Denn ich bin überzeugt davon, dass wenn Union und FDP gemeinsam für so eine Regierung der Mitte werben würden, dass man dann auch gemäßigte Wähler der AfD für die Mitte der Demokratie zurückholen kann, zumindest einen Teil davon.
Und zu was für einem Essen führt der Herr Christian Lindner dann aus? Ist das was Feineres oder ist das dann doch eher die Currywurst in der Bude?
Eine Pizza. Ja, also es gibt, es gibt einen dritten Weg zwischen Currywurst an der Bude und Fine Dining.
Alles klar. Kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten Teil. Und zwar habe ich Ihnen hier 5 Bilder mitgebracht. Einfach mal sagen, was Sie damit assoziieren, egal ob politisch oder privat. Wir fangen an mit dem ersten Bild und zwar einer Hanfpflanze bzw. einem Cannabisblatt.
Wir sind ein freies Land und die, die das wollen, statt ein Bier zu trinken, haben jetzt mehr Möglichkeiten dazu.
Schon mal selbst konsumiert?
Nee.
Nächstes Blatt oder nächstes Bild, was ich für Sie habe, ist die Schallplatte, Retro-Langspielplatte.
Hat einen wärmeren Klang, als digital zu streamen.
Was hören Sie dann, wenn Sie Platte hören würden?
Ich habe sogar tatsächlich einen Plattenspieler lange gehabt, den habe ich dann meinem Vater verehrt, weil der noch mehr Platten hat. Ich bin ja ein Freund elektronischer Musik und ich habe deshalb viele Sachen gehabt, die im elektronischen Bereich waren. Und die letzte Platte, die ich mir tatsächlich gekauft habe auf Vinyl, war das Album 1995 von Kuder Dorfmeister.
Das nächste Bild ist eine Narrenkappe aus dem Karneval.
Jawohl, Alaaf. Da assoziiere ich natürlich, dass der nächste Wahlkampf relativ eng im Karneval liegen muss. Wenigstens der Rosenmontag liegt aber nach der Bundestagswahl.
Dann passend zum Karneval-Outfit die rosarote Brille.
Die müssen wir vielleicht in Deutschland abnehmen und Realitäten ins Auge blicken. Das, was wir gegenwärtig so auch seit einigen Jahren veranstalten, das läuft eben nicht mehr. Wir sind da mal falsch abgebogen.
Kann man das auf sich selbst auch projizieren? Sagen Sie sich auch manchmal die rosarote Brille an?
Ja, ich habe sehr lange in einer Ampelkoalition gewirkt und erst dann im Herbst dieses Jahres gesagt, es braucht jetzt eine neue Politik oder neue Wahlen. Wie es dann ausging, wissen Sie. Deshalb sprechen wir ja auch über eine Bundestagswahl. Aber wie gesagt, irgendwann muss man diese Brille abnehmen, die rosarote, und Realitäten ins Auge blicken. Und alles lässt sich ändern, aber man muss irgendwo damit anfangen.
Dann habe ich das letzte Bild für Sie. Das ist ein Datum, der 23. Februar, ein Kalender. Was könnte das bedeuten?
Ein Richtungswechsel für Deutschland.
Okay, also Ihre Hoffnung, in Berlin bleiben zu dürfen.
Ja.
Alles klar, Herr Lindner, dann danke ich Ihnen. Damit wären wir auch schon durch tatsächlich mit dem Podcast, mit allen Fragen, die ich hatte. Ich
danke Ihnen.
Und wünsche natürlich sowohl persönlich als auch parteilich alles Gute für die kommenden Wahlen, dass es nicht zu viel Stress wird. Und natürlich auch als werdender Vater alles Gute.
Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Zwischen Waffeln und Wahlkampf. Das Bergische wählt. Der Radioberg-Podcast zur Bundestagswahl.